Das Thema Narzissmus ist in den letzten Jahren zunehmend präsent geworden in der Öffentlichkeit. Bei YouTube zum Beispiel schießen die Kanäle, die über Narzissmus informieren, wie Pilze aus dem Boden. Narzissten werden überwiegend negativ wahrgenommen. Sie gelten als Menschen mit übersteigerter Selbstverliebtheit, einem stark grandiosen Selbstbild und einem permanenten Bedürfnis nach Bewunderung. Tatsächlich werden sie auch oft als bösartig beschrieben. Der Begriff Narzissmus stammt aus der griechischen Mythologie und bezieht sich auf den schönen Jüngling Narziss, der sich in sein eigenes Spiegelbild in einer Quelle verliebte. Die Geschichte endet tragisch. Narziss erkennt nicht, dass sein Spiegelbild nur eine Reflexion ist, versucht vergeblich, das Bild zu erreichen und klagt über die unerreichbare Liebe, in der er sich erkennt und schließlich an dieser unerfüllten Selbstliebe stirbt. Darüber spreche ich jetzt bei Mensch und Medizin mit Dr. Med. Andreas Joost. Er ist bekannt als ärztlicher Psychotherapeut mit Schwerpunkt auf psychischen und psychosomatischen Erkrankungen und als etablierter Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in Weimar tätig. Ich grüße Sie, Herr Joost.
Ich grüße Sie auch. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Joost, wie würden Sie denn einen narzisstischen Menschen charakterisieren?
Also da muss ich gleich sagen, den gibt's so nicht. Das ist eine Bandbreite, sagen wir mal, vom Entertainer, der jede Party in Schwung bringt, bis zum Psychopathen, könnte man sagen, der gar kein Einfühlungsvermögen mehr für andere hat. Das sind allerdings nur sehr wenige Menschen, auch jemanden umbringen kann, ohne dabei groß irgendwie Mitgefühl zu empfinden.
Man unterscheidet ja eben, wie Sie sagen, zwischen verschiedenen Formen von Narzissmus. Ich habe zum Beispiel von malignen Narzissten gelesen. Welches sind denn diese Formen?
Also da gibt es auch ganz unterschiedliche Einteilungssysteme. Das eine, wenn man es jetzt klinisch nimmt, ist das natürlich nicht sowas wie umgangssprachlichen, nur was Negatives. Das gibt es natürlich auch. Also Menschen, die so schwer gestört sind, dass sie sich auf andere überhaupt nicht mehr einlassen können. Oder dass sie so abhängig von anderen sind, dass sie gar nichts mehr Eigenes wagen, könnte man sagen. Ja, bis hin eben zu der ganz normalen narzisstischen Üblichkeit, die wir alle irgendwie auch kennen, ja, wenn man sich gut fühlt, dass man da so ein bisschen mal auf den Putz haut oder eine Party unterhält oder dass man eben eher ein zurückgezogener Typ ist, weil man Angst hat, sich vor anderen zu präsentieren, das spielt da alles rein. Also da gibt es unterschiedliche Systeme, ich könnte das jetzt gar nicht so auf einen Punkt bringen, was Narzissmus ist. Im klinischen Sinne geht es eigentlich darum, dass das Selbstwertsystem gestört ist. Und von Krankheit würde ich erst dann sprechen, wenn jemand darunter leidet oder die Umgebung darunter leidet. Ansonsten sind das Spielarten von Leute wie du und ich, will ich mal sagen.
Also was sind denn zum Beispiel extreme Formen von Narzissmus?
Na, wie Sie schon gesagt haben, man könnte das als diesen malignen Narzissmus bezeichnen. Also Menschen, die so schwer gestört sind, dass sie da kaum noch Mitgefühl haben. Das geht aber auch so weit, dass man in Beziehungen den anderen benutzt für seine eigenen Zwecke, für die eigene Aufwertung. Das nennt sich dann, wenn man im Einteilungssystem meinetwegen von Erich Fromm bleibt, was ich also gern habe, im Sinne von den anderen verzwecken. Oder man vereinnahmt, dass man also auch wirklich den anderen verteufelt, um sich selber aufzuwerten oder den anderen abwertet, sich selber aufzuwerten. Das ist die eine Seite des Narzissmus, den man auch eben so umgangssprachlich ja oft so negativ erlebt. Die andere Seite von der Selbstwertstörung sind Menschen, die sich eher selber zurücknehmen, die ihre eigenen Wünsche gar nicht wahrnehmen oder ihre Bedürfnisse nicht zum Ausdruck bringen. Vor allen Dingen, weil sie das Gefühl haben, die anderen verliere ich sonst, wenn ich mich nicht anpasse, die also eher so eine abhängige Beziehungsdynamik entfalten. Insgeheim aber auch etwas erwarten, ja, dass der andere führt, sie stärkt, sie sich an dem anderen aufwerten, an der Grandiosität des anderen. Und das ist dann die andere Seite des Narzissmus, dieser Selbstwertstörung, man könnte sagen, wie zwei Seiten einer Medaille. Das nennt sich dann komplementärer Narzissmus, dass man Angst hat, die Objekte, also die inneren Repräsentanzen für einen anderen Menschen von Beziehungen zu verlieren.
Können Sie da Beispiele nennen? Also woran erkennt man das? Wie äußert sich das jetzt zum Beispiel bei einem malignen Narzissten, wenn man mit solchen Menschen Umgang hat? Wie merkt man das?
Also maligne Narzissten im strengsten Sinne, die treffen sie nur ganz wenig, ja, das muss man schon mal sagen. Aber dass man benutzt wird vom anderen für die eigene Aufwertung, das geht bei den Kindern los und hört beim Ehepartner, Freundschaften oder im Arbeitsbereich auf. Also Menschen, die nicht darauf achten, wie es den anderen geht, die nicht danach fragen, die immer wieder darauf aus sind, so eine Art Beifall zu bekommen, Zuwendung, die wenig Kritik aushalten. Das kann dann auch zu Depressionen führen, ja, wenn das so schlimm ist, dass der Selbstwert so gestört wird, wenn die eben den Beifall nicht kriegen, die sich aber auch oft zurückziehen von Beziehungen, den anderen nicht wirklich brauchen oder nicht wirklich an sich ranlassen. Man hat dann so ein Gefühl in den Beziehungen oft, wie als ob der andere nicht richtig da ist, obwohl er viele gute Sachen sagt, oder man kann ihn eigentlich nicht erreichen. Auch auf so einer emotionalen, liebevollen Ebene sind die oft nicht erreichbar. Oder es sind Menschen, die sehr abhängig sind und die, naja, man sagt dann eben so Klammern, die es nicht aushalten, wenn der andere weggeht und dadurch eben sich völlig zurücknehmen und im Prinzip als Persönlichkeit in der Beziehung gar nicht mehr vorkommen.
Wie entstehen denn diese Persönlichkeitsstrukturen?
Da gibt es also auch sehr unterschiedliche Konzepte, aber im Grunde sind die sich alle einig, ob nun psychoanalytisch oder von den Behavioristen. Im Grunde geht man davon aus, dass das eine Beziehungsstörung in der frühen Lebensphase ist. Also das geht im Grunde mit der Geburt los. Und wir sind ja als Menschen darauf angewiesen, dass die Pflegeperson, meistens ist es ja am Anfang die Mutter, dass die versteht, was wir ausdrücken. Die Säuglingsforschung hat herausgefunden, dass es zum Beispiel 40 verschiedene Arten gibt, mit denen ein Säugling seine Wünsche zum Ausdruck bringen kann oder seine Bedürfnisse. Also 40 verschiedene Arten zu schreien, das muss man sich ja vorstellen. Das erkennt hier in der Zivilisation im Grunde niemand mehr. Ja, wir sind so entfremdet von unserer Natur. Also man kann froh sein, wenn die Mami rausfindet, das Kind schreit, weil es Hunger hat, weil was wehtut, weil es Angst hat oder weil es wütend ist oder so. Ja, meistens wird nicht mal mehr das erkannt, sondern das Kind schreit, es hat Hunger, gibt es das Fläschchen. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass da der Bezug zu sich selbst natürlich irgendwie gestört werden muss. Ja, also die Kommunikation zwischen Mutter und Kind ist im Grunde das Hauptthema. Wie sowas zustande kommt. Die Mutter muss also erkennen, was hat das Kind, was ist die richtige Antwort darauf, und dann muss das noch in einem bestimmten Zeitfenster kommen. Das darf also nicht zu schnell, nicht zu langsam erfolgen. Also das ist schon ziemlich komplex. Und dann setzt sich das in der Regel oft fort. Dann bilden sich so innere Muster aus, also Verhaltensmuster, Gefühlsmuster, Denkmuster, die dann oft das ganze Leben bestimmen. Ja, also so ein Gefühl, mich versteht keiner oder ich erreiche den anderen nicht oder ich bin nicht liebenswert oder sowas in der Art, ja.
Wenn ein Kind bereits eine narzisstische Mutter hat oder eine Mutter mit narzisstischen Tendenzen, resultiert daraus automatisch auch, dass ein Kind das übernimmt in seinem Leben?
Also von Automatismus kann man in der Erziehung oder in so einem Aufwachsen nie sprechen, ja. Also das ist auf jeden Fall ein schwieriges Erbe, wenn man so eine Mutter hat, aber nicht alle Menschen reagieren da gleich drauf, ja. Also wir kommen ja auch nicht als unbeschriebene Blätter auf die Welt, sondern wir bringen irgendwelche Charakterstrukturen mit oder Stärken, Schwächen, und die Persönlichkeit entwickelt sich dann in der Kommunikation mit den frühen Beziehungspersonen. Ja, das ist also kein starrer Prozess oder so. Ja, und man müsste auch mal sagen, was ist eigentlich eine narzisstische Mutter? Im klinischen Sinne haben wir alle ein Problem mit unserer Entfremdung. Ja, und das hat immer Auswirkungen auf die meisten Menschen, muss man sagen, haben narzisstische Thematik. Ja.
Wie gehen die direkt Betroffenen im Alltag damit um? Wissen sie überhaupt, dass sie narzisstische Züge haben?
Das kommt auch wieder darauf an, wie man es definiert. Die meisten leiden ja gar nicht darunter, sondern die Gesellschaft bietet ja so viele Ablenkungsmöglichkeiten, dass man von den inneren schmerzlichen Themen ja sich gut ablenken kann, mehr oder weniger. Aber wenn Menschen darunter leiden, also ob sie nun so ein komplementär narzisstisches Bild haben, also diese Abhängigkeitsbeziehung, oder eben, naja, in die Richtung maligne, also dieser offensive Narzissmus, sobald man darunter leidet, dann versucht man irgendwas zu ändern. Aber ohne Leiden geht das nicht.
Ich habe gelesen, Narzissmus sei nicht heilbar. Stimmt das?
Das würde ich nicht sagen. Also das kommt ja noch von Sigmund Freud. Damals war das so, weil die psychoanalytische Behandlungstechnik damals auch noch eine ganz andere war und auch noch ein ganz anderes Krankheitsverständnis. Das hat sich mittlerweile geändert. Also solche Leute wie Kernberg oder Kuhut und auch im behavioristischen, also im verhaltenstherapeutischen Sektor. Das Wesentliche für so eine Behandlung, muss man aber sagen, das ist nichts, was schnell geht. Ja? Also die Betroffenen, wenn die sich da auf so einen Weg machen, meinetwegen eine Psychotherapie in unserer Kultur, dann braucht man da wirklich viel Geduld, vor allen Dingen mit sich selber, aber eben auch die Angehörigen. Ja, wir sind ja keine Maschinen, wir können ja nicht bum 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 so ein paar Schalter umlegen, sondern dieses Selbstwertsystem, das ist ja auch so ein bisschen die Basis der Persönlichkeit. Und ich sage dann auch immer den Patienten, um an das Fundament ranzukommen, braucht man Zeit und dann noch was zu verändern. Also da braucht man schon wirklich sehr viel Geduld und einen langen Atem.
Gibt es auch positive Aspekte des Narzissmus?
Ich meine, wenn man sich das anguckt, die Unterhaltungsbranche, Kultur, ohne Narzissmus geht da ja eigentlich gar nicht. Ja. Also wenn da jemand Angst hat aufzutreten und die nicht überwinden kann, und keinen Spaß hat, irgendwie sich zu präsentieren, naja, dann geht das nicht. Oder auch Leute, die gerne vortragen, also im Lehrer-Hochschulbereich und natürlich auch Politik. Ohne Narzissten läuft da im Grunde nichts, muss man mal sagen.
Dann gibt es ja tatsächlich sehr viele Narzissten auf der Welt.
Naja, es ist eben eine Frage, wie man es definiert. Wenn man das Selbstwertsystem als Grundlage nimmt, dann sind wir alle im Sinne von Entfremdung von unserer Natur getrennt und haben alle mehr oder weniger narzisstische Tendenzen. Also das merkt man ja schon, wie man mit Kritik umgeht, ja, wie man es aushält, wenn man alleine ist oder wenn jemand einen irgendwie kränkt, ja, wie man das aushalten kann. Da kann man dran merken, wie narzisstisch, wenn man das mal so sagen will, man ist, ja.
Wir sprechen ja auch oft, und das haben Sie jetzt angesprochen mit dem Showbusiness und so, von einer narzisstischen Gesellschaft. Leben wir zunehmend in einer narzisstischen Gesellschaft?
Also ich würde sagen, ja, und da gibt es auch viele meiner Kollegen, die das im Grunde genauso sehen. Ja. Also es ist wieder eine Definitionsfrage, aber die Menschen werden immer selbstwertgestörter, immer ängstlicher. Und das ist auch so ein Begriff, den man jetzt immer wieder hört, die sind immer mehr infantilisiert, immer unselbstständiger, immer ängstlicher im Beziehungsbereich, immer abhängiger dadurch auch von den Meinungen, die die Medien vorgeben oder die die Partei vorgibt oder die die Regierung vorgibt. Das nimmt schon zu, kann man schon so sagen, ja.
Denken Sie, dass unsere westliche Gesellschaft Narzissmus fördert, wenn man da zum Beispiel an Social Media denkt und die Präsentationsformen, die Menschen dort annehmen?
Also generell klares Ja. Unsere kapitalistische Gesellschaft fördert Narzissmus von sich heraus. Also das ist inhärent, müsste man fast schon sagen. Im Sinne von Konkurrenz, ich will der Beste sein, ich muss vorne sein, ich muss erfolgreich sein, Geld verdienen. Social Media ist natürlich dann so im Moment die Spitze des Eisbergs. Die führt ja auch, wie viele Studien zeigen, zu einer sozialen Isolierung und dadurch eben auch zur Zunahme von narzisstischen Tendenzen. Nicht nur dadurch, dass die Leute sich auf diesen Kanälen da so mächtig präsentieren können, aber das geht alles in dieselbe Richtung, ja.
Für die direkt Betroffenen nochmal zum Schluss, Herr Joost, wann sehen Sie es als angezeigt, dass man fachmännische Hilfe in Anspruch nimmt, wenn man das Gefühl hat, dass man von Narzissmus, ich sag mal, übermäßig betroffen ist?
Also sobald man drunter leidet, sollte man es tun. Also die eine Seite ist natürlich dieser offene Narzissmus, da leidet ja eher die Umgebung drunter. Die kommen natürlich erstmal weniger. Die kommen dann aber vor allen Dingen solche Menschen, wenn eben die Beziehungen nicht mehr funktionieren oder auf der Arbeit irgendwie Schwierigkeiten gibt. Währenddessen die anderen, diese komplementär-narzisstischen, das sind ja öfter eher die Frauen, aber auch Männer, also da kann man das auch nicht sagen, nur Männer, nur Frauen. Die kommen ja von sich auch eher und die müssen dann eben lernen, mehr Selbstständigkeit zu entwickeln. Am Ende geht es immer darum, dass man lernt, mit den eigenen schmerzlichen Erfahrungen einen anderen Umgang zu finden. Ja, wir sind ja alle auf Schutz ausgelegt, also wir schützen uns vor Dingen, die uns wehtun, die Angst machen, die irgendwie unangenehm sind. Und dazu gehört der Narzissmus auch. Also wenn man sich erstmal bewusst macht, die Narzissten sind eigentlich nicht böse, oft werden sie ja so dargestellt, sondern die leiden innerlich. Das macht ja keiner mit Absicht sowas. Aber man muss auch andererseits sagen, dass man sich als jetzt indirekt Betroffener auch abgrenzen darf und muss. Ja. Also man muss irgendwie eine liebevolle Abgrenzung, das ist so ein bisschen die Gratwanderung auch in so einer Therapie hinkriegen, dass man den anderen nicht verteufelt, aber auch sich selber sagt, also so lasse ich mich nicht behandeln. Ja. Das ist eine wichtige Sache. Und Leute, die so mit Narzissten zusammenleben, die sollten sich auch die Frage stellen, wieso treffen sie überhaupt auf so jemanden und wieso lassen sie das mit sich machen? Es gibt immer eine Gegenseite dazu.
Dr. Med. Andreas Joost, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie mit Praxis in Weimar über Narzissmus bei Mensch und Medizin. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Joost.
Vielen Dank und frohes Schaffen.